Hallo, ich bin Kat.
Und ich bin Caro.
Von 24/7 Diva Heaven und wir freuen uns sehr, heute zu Gast sein zu dürfen im Krachfink-Podcast mit Nadine.
Hallo Caro, hallo Kat, ich freue mich, dass ihr da seid.
Hi, wir freuen uns auch.
Total.
Vor allem freuen wir uns alle, dass die Technik steht, ne? Das war ja so ein bisschen huiuiui, hoffentlich funktioniert's. Aber toi toi toi, alles gut.
Ja, funktioniert richtig gut.
Ich habe euch eben schon gesagt, während die Musik läuft, überlege ich mir immer eine Frage. Das habe ich jetzt glatt vergessen, deswegen überlege ich mir die jetzt kurz. Was ist denn für euch, wie definiert ihr denn eine Diva?
Das wäre so eine perfekte Frage für Mary, die ja heute leider nicht hier mit dabei ist. Ich glaube, Mary hat unsere Diva-Definition geprägt. Und um vielleicht mal Mary zu zitieren, eine Diva ist vielleicht nicht so im klassischen Sinne, wie man sich das so vorstellt, immer zickig und fürchterlich und nervig, obwohl sie das natürlich auch sein kann. Aber in unserer Definition ist eine Diva einfach eine Person, die all ihre Facetten auslebt in allen möglichen Richtungen. Und auch kein Blatt vor den Mund nimmt und sich traut, einfach so zu sein, wie sie möchte. Egal in welcher Ausprägung. Und so sehen wir uns eigentlich auch. Ja, ich hoffe, ich habe da Mary richtig zitiert.
Das hast du gut wiedergegeben.
Also eine mutige Person und keine unangenehme Person, sondern eine offene, extrovertierte Person.
Richtig, aber unangenehm. Ja, das schließt sich nicht aus.
Ah, sehr schön. Unangenehm. Und ja, das finde ich gut. Das stimmt aber eigentlich. Unangenehm ist, ja.
Ich glaube, man würde auch lügen, wenn man nicht sagen würde, dass nicht jeder irgendwann auch mal unangenehm ist, oder?
Ja, das
stimmt. Sehe das nur ich so?
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also ihr wisst ja, warum ich euch jetzt diese Frage gestellt habe, denn eure Band heißt 24/7 Diva Heaven. Und ihr habt jetzt ein Album rausgebracht namens Stress. Das ich richtig, richtig gut finde und von dem ich mir gar nicht so viel erwartet habe, aber gar nicht irgendwie jetzt so richtig im Hinblick auf euch, sondern ich bin sehr oft gelangweilt und genervt, wenn ich höre Grunge, weil ich mir, es gibt zwei Arten. Entweder man macht es so wie ihr oder wie Papst zum Beispiel, richtig mit volle Power, aber manche verstehen unter Grunge auch irgendwie sowas Weiches, Weinerliches. Es gibt so nochmal so eine softere Art von Grunge. Also ich finde es ganz toll, wie ihr das interpretiert. Und wir wollen mal so ein bisschen aufarbeiten, wie es mit euch angefangen hat, bisschen durch die Songs gehen, bisschen gucken, wie ihr die Ideen kriegt für eure Themen und so weiter. Deswegen als erstes die obligatorische Frage, wer ist dabei? Ihr habt jetzt eben schon angedeutet, Mary, die Schlagzeugerin, fehlt.
Genau.
Kat, du singst und spielst Gitarre und Caro spielt Bass.
Richtig.
Genau.
Und jetzt ist die Frage, wo hier kennt ihr euch und wie habt ihr die Band gegründet?
Wer soll das erzählen? Soll ich das machen?
Ja, komm, hau
doch
mal raus.
Hau raus.
Ich hau das mal raus. Also wir haben ja heute lauter Mary-Fragen, weil das wäre eigentlich auch perfekt für Mary. Ihr ist das nämlich eigentlich zu verdanken. Sie hat nämlich Kat relativ lange innigst genervt, damit, dass sie doch mal in Proberaum gehen könnten, jammen. Sie hätte da einen und Kat hat immer gesagt, ja, irgendwann machen wir das und hat aber sich dann schon ganz schön bitten lassen und es musste mehrmals nachgefragt werden. Und als es dann aber soweit war, hat es gleich gefunzt und Kat musste nicht mehr andauernd gefragt werden, ob sie mit im Proberaum kommt, sondern hat es dann aus eigenen freien Stücken getan, regelmäßig. Und dann haben sie gejammt und dann haben sie irgendwann gedacht, Mensch, ja, das passt doch. Dann brauchen wir noch eine Bassistin. Und dann haben sie über eine gemeinsame Freundin oder so Konzertbekanntschaft, wir kennen uns eigentlich alle aus dem Konzertkontext auch schon, bevor wir die Band gegründet haben, so vom Tresen könnte man sagen.
Wir kennen uns vom Tresen, das ist ja geil.
Ja, haben sie über eine gemeinsame Freundin erfahren, dass ich ja Bass spiele, und dann haben sie mich auf irgendeinem Konzert am besagten Tresen angehauen, ob ich nicht auch mal vorbeikommen würde. Und ich habe auch erstmal großkotzig Ja gesagt und dann am nächsten Tag gedacht, oh mein Gott, aber wer weiß, vielleicht kann ich ja gar nicht mehr Bass spielen. Ich habe schon lange nicht gespielt, und dann bin ich aber vorbeigegangen, und dann war da so ähnlich, glaube ich, wie bei Cat. Am Anfang hat direkt gefunzt und hat Bock gemacht.
Und es war jetzt aber gar nicht mit so einem Ziel gleich, wir machen auf jeden Fall ein Album, sondern erstmal lass mal zusammen Musik machen, oder?
Ja, total. Genau.
Hat ja auch gedauert dann am Ende, bis das Album jetzt rauskam. Da kam zwar dann, das erste war ja die EP, die wir eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie war das? Uns gibt's jetzt, glaube ich, 4 Jahre ab dem ersten Jam. Und wir haben dann erstmal diese EP gemacht, haben halt die Songs geschrieben und haben halt auch erst die EP aufgenommen in Darmstadt bei unserem Freund René Hofmann, wo wir jetzt auch das Album aufgenommen haben, bevor wir überhaupt wirklich das erste Mal so richtig auf die Bühne sind und uns quasi unseren Freunden und der Außenwelt und der Szene präsentiert haben, weil es uns schon wichtig war, dann irgendwie auch was abliefern zu können.
Ich glaube, am Anfang war das wirklich so, dass so gerade Caro und ich, Caro hatte vorher noch nie in einer Band gespielt. Ich habe als Teenagerin in einer Band gespielt und seitdem immer nur in Projekten gejammt und so. Und es war dann ganz neu wieder so für uns. Und ich glaube, es war erstmal wieder wichtig, überhaupt da zusammenzukommen und zu merken, man kann da was draus machen. Ich glaube, bei manchen anderen, die da so immer von Projekt zu Projekt wechseln, geht es auch immer mal so ein bisschen schneller, dass man da mal schnell eine EP raushaut und schnell einen Plan hat und so. Und wir mussten uns da erstmal auch oder wollten uns da auch erstmal finden und uns auch in der Rolle wohlfühlen. Und genau, deswegen hatte das dann ein bisschen gedauert und deswegen haben wir uns auch die Zeit genommen, erstmal die Songs zu schreiben vorab, bevor wir dann auch richtig auf die Bühne gehen.
Aber welche Art von Musik ihr machen wollt, wart ihr euch da sofort einig?
Das ist lustig. Ich glaube, wir haben tatsächlich einfach einen ähnlichen Geschmack. Also wir hören auch unterschiedliche Sachen mal, aber so im Kern sind wir uns schon irgendwie einig so auch. Aber wir haben nicht vorher so Maßstäbe angelegt und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt so oder so klingen und auch keine bestimmten Bands im Kopf gehabt. Ich glaube, dass wir so klingen, wie wir klingen, ist so ein bisschen unseren gemeinsamen Vorlieben geschuldet und auch dass ich, weil ich ja singe und Gitarre spiele, oft auch die Riffs mitbringe, die wir dann gemeinsam im Proberaum ausarbeiten und dann oft auch so ein bisschen mein Geschmack, so wie ich mir vorstelle, wie ich gerne so Songs schreiben würde, somit mitbringe und dann glücklicherweise, was mich immens freut, dann auch, dass das auch Anklang findet und sozusagen meine Bandkolleginnen dann auch ähnlichen Geschmack teilen und wir dann einfach immer gut zusammenkommen, ja.
Ich würde mal gern ein bisschen intensiver auf euren Musikgeschmack eingehen, weil ich glaube nämlich, dass mindestens eine von euch auch so richtig härteren Rock hört, zumindest bilde ich mir das ein zu hören. Also Grunge hat ja unterschiedliche Ausprägungen und man kann ja da auch ziemlich harsch werden, aber ich finde, ihr habt so ein paar Momente, wo ich mir denke, das hört sich schon fast nach Metal oder so richtig klassischem Heavy Metal an. Habt ihr da auch irgendwelche Präferenzen? Es kommt mir gerade so vor, also ich will jetzt nicht Slayer sagen, aber so in die richtig harte. Ja, ne?
Auf jeden Fall Slayer. Also Metal und Heavy Metal und vor allem Thrash Metal angeht, sind das dann vor allem Cat und ich, die da ihre Präferenzen haben und bestimmt auch das ein oder andere Abteil im Plattenregal damit füllen. Ja, also ne? Das auf jeden Fall schon auch, ja. Ich glaube, Marie kann man mit Slayer jetzt nicht so abholen. Ich glaube, das hast du richtig gehört.
Ah, interessant. Da bin ich froh, weil ich habe mir ein paar Mal gedacht so, wow, kommt mir das nur so vor, da ziehen die aber gerade richtig an. Das ist so, das hatte auch nichts Punkiges, sondern das war so richtig so, okay, da hat jemand so, weil du jetzt gerade sagst Slayer, wenn du jetzt an den Anfang denkst von Angel of Death oder sowas, also so, das hatte schon so sehr was, so ein schon, hat man schon so eine gewisse Rhythmik auch rausgehört. Ah, freue ich mich immer, wenn ich sowas irgendwie dann ja, raushöre, ne?
Ich finde es auch schön, dass du das sagst, weil ganz oft jetzt in Reviews auch gesagt wurde, das ist eine klassische Punkband oder Grunge-Band. Und ich finde, ich sehe uns selbst tatsächlich nicht so. Und das war auch irgendwie, also in meinem Kopf findet da eine viel, viel mehr eine Vermischung statt der verschiedenen Stile. Und ich würde was du gerade sagst, so diese Heavy Parts, die sind tatsächlich auch da bewusst drin, weil das einfach auch unser Geschmack ist, beziehungsweise, also ich bin zum Beispiel mit 80er Jahre Thrash Metal aufgewachsen und damals mit meiner Band, ich hatte früher schon so eine Alternative Band als Teenagerin, sind wir immer mit so einer Thrash Metal Band durch die Lande gezogen und immer irgendwie haben wir immer zusammengespielt in so einer Thrash Metal Band und da bin ich extrem sozialisiert worden mit Bands wie Creator, Destruction, ja, also halt auch für diesen deutschen Thrash Metal und das kickt uns einfach, also vor allen Dingen Caro und mich und Mary lässt sich dann begeistern, wenn es ans Spielen solcher Sachen geht, aber ja, ist nicht so, glaube ich, vorrangig ihr Geschmack, aber ja, genau.
Weil wenn das Riff geil ist, dann ist das ja dann auch egal.
Genau.
Habt ihr denn dann auch privat sowas auflegt?
Habt ihr denn dann auch mit solchen Bands angefangen, eure Instrumente zu spielen?
Caro, wie war das bei dir?
Nee, also halt auch schon viel Grunge gehört und auch von meinen Eltern da viel mitgekriegt, auch Punk. Und hab dann, als ich in Bassunterricht gegangen bin, schon hin und wieder Iron Maiden gespielt, aber halt auch viel so Rage Against the Machine und vor allem dann aber viel Funk. Also ich bin ziemlich funky an den Bass rangegangen. Mhm. Und die Intention, Bass zu spielen, war auch nicht unbedingt eine bestimmte Musikrichtung, sondern einfach, weil ich mir dachte, ich glaube, das ist ein geiles Instrument und Gitarre spielt jeder, da habe ich keinen Bock drauf.
Also interessant, weil normalerweise hört man immer, also ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, dann habe ich es nicht gerafft und dann dachte ich, okay, dann spiele ich vielleicht Bass. Das hört man total oft.
Familie gibt so einen Familienbass, nenne ich ihn. Mhm. Den hat sich meine Mutter ursprünglich mal gekauft, um eine Band zu gründen, was sie nicht gemacht hat. Und dann hat mein Vater ihr den abgekauft und dann sollte ich ein Instrument spielen und dann hat mich genervt. Und erst als das wieder abflachte, habe ich gesagt, na gut, ich will das.
Was ist denn das für eine innerfamiliäre Wertschöpfungskette? Dann hat dein Vater der Mutter den Bass abgekauft?
Ja, ne, mein Vater hatte, der hat sehr viele Instrumente schon immer gehabt und halt immer rumgetüdelt bis spät in die Nacht oder auch die ganze Nacht durch und wollte dann natürlich alles da haben und hat dann wahrscheinlich einfach aus Liebe auch ein paar Scheine rüberwachsen lassen, damit es nicht umsonst war. Wer weiß. Ja, cool. Aber auf jeden Fall hängt er jetzt bei mir, hier hinter mir.
Ja, cool. Was ist das für ein Bass? Irgendeine besondere Marke oder?
Es ist ein Ibanez, ein dunkelgrüner Ibanez TR-Series.
Ah, okay.
Klingt jetzt auch nicht mehr so geil. Jetzt habe ich ihn ja ausgetauscht für einen schönen Fender Jazz-Bass, der dann weiß ist, aber zu Hause spiele ich noch sehr gerne.
Okay, und wie war das bei dir, Kat? Mit was hast du angefangen, Gitarre zu spielen?
Also ich habe erstmal angefangen, Gitarre zu spielen, weil ich einen richtig, richtig langen Hausarrest aufgebrummt bekommen habe von meiner Mutter. Und meine Mutter dann gesagt hat, da war ich so 12, jetzt mach doch mal endlich was Vernünftiges irgendwie und mach nicht immer nur Blödsinn, lern doch mal ein Instrument. Wie wär's denn mit Gitarre? Und dann habe ich gesagt, oh, warum eigentlich nicht? Und bin dann ins Elektrofachgeschäft bei uns im Dorf, damals in Hessen. Der hat auch so Gitarren verkauft und hatte so zwischen Glühbirnen und, keine Ahnung, Sparlampen. Nee, die gab es damals noch nicht. Also zwischen den Glühbirnen hat er dann auch so Gitarren stehen gehabt und habe dann da meine erste Akustikgitarre gekauft und habe ganz klassisch, man muss es wirklich so platt sagen, mit Nirvana angefangen. Ich war schon auch wirklich richtiger Nirvana Addict und das war meine Band, meine Religion und ich habe mir dann auch immer die Haare so ins Gesicht gehängt, um möglichst Kurt Cobainig auszusehen und war richtig stolz, als ich dann meine ersten Nirvana-Songs spielen konnte und dann klar habe ich, also ich habe auch gern, super gern Akustikgitarre gespielt und auch gern so Picking-Sachen gemacht, also ich war dann natürlich nicht mehr fokussiert. Ich habe sehr, sehr gern Gitarre geübt mit allem Möglichen, aber ich glaube Nirvana war so wirklich der Anfangspunkt.
Also halten wir mal fest, Caro hatte Unterricht und du hast es dir selbst beigebracht.
Ich hatte später auch Unterricht, aber nicht so lange. Mhm. Das war irgendwie so ein Nachbarsjunge mit so coolen Dreadlocks, der irgendwie so ein bisschen hier, der hat gern Blind Guardian gehört. Dennis, falls er das hört, an der Stelle, hallo. war ein richtig cooler Typ und hat dann mit mir so seine Lieblingssongs und meine Lieblingssongs geübt und gespielt. Und ja, später habe ich dann selber einfach, als ich dann auch in der Band war, mir dann auch vielleicht von meinen Bandkollegen damals was zeigen lassen oder einfach dann so Learning by Doing.
Okay, aber wenn du jetzt sagst Blind Guardian, also von Nirvana zu Blind Guardian ist ja schon eine Range, ne? Also auch rein handwerklich. Also wenn du jetzt einfach so sagst, ich kann was von Blind Guardian spielen, dann bin ich schon beeindruckt, sagen wir mal so, ne? Welche Phase war das? So diese Night at the Opera oder wann war das?
Also ich muss dazu sagen, diese Blind Guardian war eher der Geschmack meines Nachbarns, der da mein Gitarrenlehrer war. Also er hat dann manchmal die einfachen, melodiösen Sachen so mitgebracht, die man immer mal so nachdüdeln konnte. Und da ich wirklich kein Blind Guardian-Fan bin, selbst kann ich das jetzt gar nicht so rekapitulieren, was wir da gespielt haben.
Oh, okay.
Aber es war dann schon auch sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, da ich da dann auch relativ schnell so zu diesen ganzen Metal-Sachen gekommen bin, habe ich mich natürlich auch in Metal-Licks versucht, würde gerne auch heute noch ein bisschen mehr gerne in der Richtung dazulernen.
Wie sicher seid ihr denn an euren Instrumenten, wenn ihr jetzt irgendwo einen Song hört und denkt, wow, cool, den würde ich jetzt nachspielen, kriegt ihr das dann hin? Das könnt ihr euch dann hinsetzen und so, ah, das müsste ein D sein, das vielleicht hier so, oder?
Also mit lange ausprobieren vielleicht, aber tatsächlich denke ich mir oft, ich könnte und müsste vielleicht ein bisschen professioneller sein. Also.
Ach was?
Nee, ich weiß nicht. Also so richtig, so nerdy, wie das so einige sind, die ich kenne, was ich sehr bewundere, bin ich auf jeden Fall nicht. Also ich höre keinen Song und denke mir dann so, ah ja, logisch. Einfach.
Oh, danke.
ich spiele das jetzt einfach mal hier so runter. Auf keinen Fall.
Oh, vielen Dank. Das hilft mir jetzt wirklich sehr. Vor allem, es gibt ja so Leute, die können das total gut erklären im Internet. Und da gibt es so ein paar, denen schaut man dann zu und denkt, wow, die erklärt mir das gut, da gucke ich mir jetzt 10 Videos an. Und vorhin bin ich an einen geraten, der wollte Junge erklären von den Ärzten.
Ärzte?
Und eigentlich, glaube ich, konnte das auch irgendwie schon mal. Und ich dachte dann, ja, schaffe ich mir jetzt mal drauf, habe jetzt mal eine halbe Stunde Zeit, schaue ich mir jetzt mal an. Und dann hat er das so beschissen erzählt, dass ich wirklich nach den ersten 2 Minuten, du Vollidiot, wer soll das denn kapieren? Wie kann man das denn so erklären? Ich habe mich so aufgeregt und ich habe da auch ganz schnell keine Geduld mehr. Also deswegen, ich finde...
Völlig verständlich.
Ja, also ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn jemand sagt, ah, warte mal, höre ich mir kurz an. Ja, das ist ein A, ja, also jetzt mal hier, dann gehe ich mal in den Bund. Ich tue mir immer sehr schwer. Also ich glaube, von den Fingern her könnte ich es oder kann ich es auch oft. Aber ich muss es wirklich idiotensicher erklärt kriegen, welche...
Ja, und es gibt ja auch viele Leute, die so richtig schlecht erklären. Und dann liegt das ja nicht an dir, sondern an den Leuten, die das so schlecht erklären.
Danke, danke.
Ich baue dich jetzt einfach auf. Und am Ende ist es auch irgendwie echt nicht wichtig, dass man irgendwas hört und das sofort nachspielen kann. Ich glaube, es geht eher echt um so ein Gefühl für Musik. Und ich glaube, je länger man das macht, desto mehr kommt man da auch rein. Und es ist wirklich so ein Prozess. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, wie machen die das? Die Leute, die irgendwie da was raushören und die müssen sich noch nicht mal die Tabs oder die Chords angucken und können das irgendwie direkt spielen. Ich habe mich das immer gefragt, wie das geht. Hm. Und jetzt merke ich, je länger ich in einer Band spiele und je länger ich auch selber Songs mache, aha, man lernt da wirklich einiges dazu. Und jetzt ist es manchmal schon so, dass irgendwie ein Song läuft und ich kann rausfinden, was das für Akkorde oder für Töne sind. Natürlich längst nicht alles, aber es ist jetzt schon mal ein Schritt weiter, als ich früher war. Und es ist wirklich so ein Prozess, der so ganz natürlich passiert, wenn man sich damit viel beschäftigt. Und ich glaube, sich da unter Druck zu setzen, bringt da irgendwie gar nichts. Und Hauptsache, das macht auch Spaß. Das ist die Hauptsache, glaube ich, ja.
Ich hätte auch noch so einen Tipp an vielleicht auch alle Mädels und Frauen, die irgendwie denken, ich spiele eh nie in einer Band. Ich bleibe einfach immer sitzen, während ich Gitarre übe, weil ich stehe ja eh nie auf einer Bühne. Mach das nicht, steht auf. Das habe ich sehr lange gemacht und habe dann immer gedacht, oh Mann, wieso kann ich das denn nicht greifen? Ja, weil der Schlagweg vom Arm gar nicht da war und ich deswegen auch gar nicht so schnell schreddern konnte oder so, bis ich irgendwann mal dachte, ich könnte mich ja mal hinstellen, auch wenn ich nicht auf der Bühne bin oder auch vielleicht gar niemals auf die Bühne gehe und siehe da, es klang gleich viel besser. Also ist eigentlich echt peinlich, ne? Aber wirklich so mit dem Verständnis so, ich sitze ja eh, das mache ich ja eh nur für mich. Nee, man muss da schon, es hat auch viel mit der Körperhaltung zu tun.
Ja, da komme ich gerne direkt in Wallungen. Weil warum sollte man eigentlich sagen, ich sitze ja eh nur oder ich werde eh nicht in der Band spielen? Ich glaube, viele Leute, die ein Instrument anfangen, sollten gerade irgendwie sich überlegen, was kann ich denn damit später mal machen? Und vor allen Dingen auch ein paar Rockstar-Posen gleich mitüben. Gleich einfach groß denken und sagen, ich will damit was machen. Und dann gar nicht warten, bis man gut genug ist, sondern einfach anfangen. Ich glaube, das ist wirklich der Tipp. Und dann sich gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Kann ich das spielen? Kann ich das nicht spielen? Einfach gleich rangehen mit dem Gedanken, okay, ich kann, also insofern man denn in eine Band möchte überhaupt, gibt ja auch Leute, die das nicht möchten, aber man sollte sich das vielleicht einfach schon vornehmen und direkt losstarten. Es gibt sonst keinen anderen Trick als das, glaube ich.
Ich glaube, das wird so ein bisschen unbewusst die Papstfolge noch so mit dabei. Ich bin auch großer Fan von der Band und später sprechen wir auch nochmal über Erik, weil der auch was mit euch zu tun hat. Ja. Und ich habe vor kurzem den Stream gesehen von der Band und habe dann geschrieben über Tillmann, dass der eigentlich richtig krass die Rockstar-Posen auf der Bühne hat. Und ich glaube, das ist genau das, was du eben sagst. Scheiß doch drauf, wie groß die Band ist und ob da jetzt 10 zugucken oder 20 oder 5000. Hauptsache, du hast ein geiles Gefühl, wenn du dir jetzt einfach in die Gitarre haust und dir denkst, ich bin jetzt gerade der größte Rockstar der Welt. Es ist halt einfach
unbedingt.
So. Ja.
Unbedingt.
Fand ich echt cool. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zum Album. Ich glaube, die Folge wird lang.
Ja, ich habe hier noch einen Schluck. Vielleicht muss ich nochmal nachschenken gehen.
Ja, also ich bin jetzt schon richtig am Glühen. Ich habe mich da ein bisschen überschätzt, aber gut. Also, euer Album heißt Stress. Stress haben wir ja alle. Mich würde mal interessieren, so eure Meinung zum Thema Stress. Seid ihr eher genervt von Stress oder seid ihr auch so welche von denjenigen, die schon so ein bisschen süchtig sind nach Stress und immer Stress, Bewegung brauchen?
Ich tue immer so, als wäre ich es nicht, aber ich bin eher zweitere Gruppierung. Also ich bin schon auch genervt davon, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin zu mir, dann mag ich schon auch Stress, weil wenn ich keinen hab und ich die ganze Zeit hin und her rennen muss, dann wird mir auch schnell langweilig. Das geht mal so für einen Sonntag, aber ich glaube so für länger, dann kriege ich schon Probleme. Aber es kommt ja auch drauf an, was ist das für Stress? Also Stress kann ja auch positiv sein, finde ich. Zum Beispiel, wenn es einen aktiv macht und irgendwie, ja, ist ja man irgendwie, finde ich, ja, schon viel schafft und viel erledigen kann dadurch und vielleicht sogar auch inspiriert wird davon, weil man irgendwie bestimmte Wege anders gehen muss, um es irgendwie so stressfrei wie möglich zu machen. Aha. Also, wenn ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen rumbauen, aber wenn man, ja, man kann natürlich auch super unangenehmen Stress haben, wie zum Beispiel den politischen oder gesellschaftlichen Stress, den man überall noch beobachten kann. Ich finde, da gibt es einen Unterschied, so wie welcher Stress?
Ja, absolut, da würde ich zustimmen. Also denke, wir sind alle, also ich spreche jetzt auch mal für Mary, weil ich weiß, sie würde jetzt auch wieder so antworten, sehr aktive Leute, die auch viel irgendwie zu tun haben. Und da bleibt es nicht aus, dass man dann auch gerne mal von Ort zu Ort hetzt und auch mal den einen oder anderen Stress hat. Und wie Caro auch sagt, positiven Stress, der einen antreibt, was zu machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diesen sehr erdrückenden Stress, dieses sehr erdrückende Gefühl von, ich nenne es mal Weltschmerz, irgendwie, was Caro jetzt so politischen Stress nennt, irgendwie so gesellschaftliche Verhältnisse, die irgendwie fast unaushaltbar sind oder auch wenn man in andere, nicht nur hier jetzt in Deutschland, sondern wenn man in andere Länder der Welt blickt, oder dieses, was ja schon auch so ein bisschen bezeichnend für unsere Generation ist, tatsächlich immer nur am Hetzen sein und nicht ankommen. Und das ist eine Sache, die mich schon auch stresst und die ich nicht als positiven Stress bezeichnen würde. Dieses Hetzen von Sache zu Sache, immer mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass man dann ganz happy und zufrieden ist, wenn man das geschafft hat, weil es de facto nie eintritt, dass man, wenn man die eine Sache geschafft hat, extrem erleichtert und ungestresst ist, wenn man sich das nicht selbst irgendwie sozusagen sich selbst belohnt irgendwie für irgendetwas. Und das ist so eine Art Stress, die ja so ein bisschen wie so ein Banner über unserer Gesellschaft schwebt und gerade auch über unsere Generation, wenn ich mir das anmaßen kann, das sozusagen sagen. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr stresst und wo ich gerne irgendwie auch manchmal so ein bisschen aussteigen würde, gerne. Aber ich weiß, dass es auch nicht die Lösung ist.
Ja, und dann geht es einem so ein bisschen, wie Caro jetzt angedeutet hat. Man möchte dann aussteigen. Das kann ja sein. Aussteigen heißt ja jetzt nicht, was weiß ich, ins Takatuka-Land ziehen, sondern es kann ja auch heißen, dass man jetzt einfach mal, keine Ahnung, eine Entspannungsübung macht. Und selbst dafür hat man teilweise nicht den Nerv, ne? Das kenne ich auch. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine Generationssache. Ich würde sagen, das ist schon fast ein gesellschaftliches Phänomen, ja, so aktuell, ne?
Das hängt natürlich auch mit unserem ganzen, ja, System zusammen und wie das funktioniert. Und es ist ja nicht darauf ausgelegt, dass da Stillstand passiert. Und wir sind da ja auch kleine Rädchen und drehen uns da irgendwie mit. Aber trotzdem bin ich auch irgendwie nicht Verfechterin davon, wir sollten alle irgendwie einfach mal hier ein bisschen Yoga und da ein bisschen Yoga und schon ist die Welt in Ordnung. Ich glaube, es gibt auch Sachen, gerade wenn wir jetzt darüber reden, wie das hier so, wie unser System so läuft, wo man eigentlich darüber nachdenken müsste, okay, ist das eigentlich so in Ordnung oder musste man daran nicht mal grundsätzlich was ändern, anstatt den Leuten zu sagen, macht ein bisschen Yoga und dann gebt euch wieder dem Kapitalismus und dem, also das, jetzt wird's hochtrabend, aber ne, gebt euch jetzt wieder dem Hamsterrad hin und dann Hauptsache, ihr macht mal eure paar Atemübungen. Das finde ich irgendwie auch nicht in Ordnung. Und ich glaube, da gibt es viel, was man diskutieren könnte an anderer Stelle.
Macht ihr euch denn Stress, was die Band angeht? Also im Sinne von, okay, das Album kam jetzt gut an, wir machen noch eins, ne? Oder da müssten wir aber dann jetzt vielleicht schon mal gucken, wo wir touren? Oder seid ihr da ganz entspannt?
Boah, also ich glaube, egal mit welcher Intention man in eine Band startet, am Ende, wenn man das Gefühl hat, dass es irgendwie mal läuft, dass es Spaß macht, dass andere Notiz von einem nehmen und ja, man da vielleicht auch Leute mit berühren kann, hat man irgendwie immer wahrscheinlich so im Hinterkopf, okay, man möchte gerne daran anknüpfen, kann ich mir vorstellen, dass es anderen so geht. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, geht es mir natürlich ähnlich, dass ich natürlich jetzt, wo wir das Album gemacht haben und damit selber vor allen Dingen zufrieden sind, unser Label zufrieden ist und Menschen das Album gerne hören, wollen wir natürlich auch irgendwie daran anknüpfen und was machen. Mhm. Aber es ist natürlich alles auch sehr zeitaufwendig und kostet sehr, sehr viel Energie. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir eine Balance finden zwischen, wir kümmern uns um die Band, wir hauen raus und gucken, was geht, aber wollen uns da dann auch nicht übernehmen und einfach irgendwie immer gucken, was ist gut für uns und was macht uns Spaß. Aber klar, was du sagst, stimmt schon. Wir wollen natürlich jetzt auch schon, wo das Album draußen ist, was damit machen. Und wir wollen spielen. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das auch alles nicht so einfach. Und da kommt dann auch noch mal eine andere Komponente dazu, nämlich, wie kann man es schaffen, wenn man sein Album in einer Zeit veröffentlicht hat, wo man es nicht bewerben kann, außer durch Medien irgendwie und nicht durch Live-Spielen. Wie kann man es schaffen, die Band aufrecht zu erhalten, im Sinne, also in den Medien aufrecht zu erhalten? Oder wie kann man das an den Mensch bringen, das Album? So. Und das sind so besondere Fragen, die jetzt nochmal aufkommen. Und ja, das kann schon auch herausfordernd sein.
Habt ihr auch so konkrete Ziele? Man kann sich ja als Band Ziele stecken, die können ja noch so utopisch sein, wie gewisse Orte, an denen ihr spielen wollt, oder dass ihr sagt, wow, jetzt nochmal einmal, keine Ahnung, mit dem oder der einen Song machen, das wäre cool. Oder so konkret wird es dann jetzt doch nicht.
Caro hat eine Band, mit der sie gerne spielen würde.
Sag mal, Caro. Achtung, Toten Hosen.
Nein, ich will unbedingt bitte mit L7 spielen. Mehr will ich doch gar nicht.
Aber ihr habt die doch schon mal, da gibt es doch so eine Geschichte, die ich jetzt extra nicht abgeholt habe, dass ihr die irgendwie, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, es war sogar im Ox, ihr habt gesagt, ihr habt jetzt eine Band und sie sagte, ja, tut mir leid für euch und hat euch, erzählt mal die Geschichte bitte.
Nee, das war es eigentlich auch schon, es war richtig dolle und spektakulär, irgendwie, ja, es wird sich oft drauf aufgehangen, aber nein, wir waren beim L7-Konzert und hatten gerade... Ich weiß gar nicht, ob wir schon im Studio waren mit der EP, aber auf jeden Fall stand da halt ein Cover an und wir haben halt Jennifer Finch nach dem Konzert quasi abgefangen und hat mir gesagt, ja, Band, wir haben uns gedacht, kannst du nicht? Und sie, ja gut, irgendwas. Und wir so, nö, nö, mach mal. Und dann hat sie halt 24/7 Diva Heaven Super Slide geschrieben in so einem Kreisel. Und das war's dann auch schon. Mehr ist nicht passiert und wir haben es ja auch nicht verwendet. Deswegen, da muss
auch etwas mehr passieren.
Deswegen müssen wir auf jeden Fall mit L7 auf Tour gehen, damit unser nächstes Plattencover von allen Vieren gemalt ist und dann auch verwendet wird.
Habt ihr denn mal was rübergeschickt ans Management? Macht man sowas, dass man sagt, so hier, übrigens, nochmal eine Kopie von der Zeichnung. Du hattest uns damals was gezeichnet. Unser Album ist jetzt übrigens fertig. Oder ist das dann zu aufdringlich?
Ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob man sowas macht.
Nee, haben wir nicht gemacht. Wir wissen, wer die Tourdaten für nächstes Jahr in Deutschland gebucht hat und wir versuchen eventuell einfach, ohne da zu viel zu verraten, weil es gibt ja gar nichts zu verraten, wir versuchen einfach uns ins Spiel zu bringen und dann fingers crossed, gucken wir mal, ob es klappt. Schön wäre es natürlich, aber ansonsten gibt es ja so viele Möglichkeiten und ich glaube, wir haben einfach Bock jetzt zu spielen, wir haben Bock auf Kunst machen, also auf Musik machen, wir wollen, wir haben zum Beispiel eine befreundete Band, die Heathers aus der Schweiz, mit denen haben wir unsere allererste Tour gespielt, wir sind auf demselben Label bei Noise Solution und wir haben uns so dolle in die Band verliebt, also musikalisch wie auch menschlich und würden super gern mit den Heathers auch noch mehr machen und die ein oder andere künstlerische Kooperation eingehen, also zumindest ist das auch meine Vision, so viel wie möglich auch einfach kreativ zu sein und das zu machen, auf das man Bock hat. Da geht es jetzt gar nicht erstmal darum, dass es immer einen besonderen Wunsch gibt, mit wem man da irgendwie was machen will. Hauptsache, es macht Bock und gefällt uns. Ja.
Jetzt wohnt ihr in Berlin. Ihr seid, glaube ich, nicht alle gebürtige Berlinerin, aber ihr wohnt da. Eigentlich fährt ja alle Welt nach Berlin, wenn es ultra kreativ sein soll. Aber ihr seid nach Darmstadt gefahren, ins Wasted Life Studio, um mit René Hoffmann euer Album aufzunehmen. Und ihr lobt den auch ganz doll. Jetzt will ich natürlich wissen, was schätzt ihr an ihm so besonders und welche positiven Einflüsse hat er auch als Produzent vielleicht gehabt? Weil ein Produzent ist ja nicht unwesentlich, der sitzt ja nicht nur da und drückt irgendwelche Knöpfe.
Genau, Grüße an René an dieser Stelle. René, ich erzähle das vielleicht kurz, weil dieser Kontakt kam durch mich, ich habe früher in Darmstadt studiert und habe dann lange Zeit gewohnt. Ich bin ja auch eigentlich gebürtige Hessin. Kenne René dadurch irgendwie schon ziemlich lange und René ist so ein richtiger Kreativo, hat damals in Darmstadt extrem viele Konzerte so im Stoner Rock Psychedelic Bereich veranstaltet, hat da DJ-Abende gemacht, Konzerte veranstaltet, Festivals, immer irgendwie umtriebig, auch mit seiner eigenen Band White. Er war einfach so der Begriff des kreativen Künstlers und er hat Sound studiert auch und hat dann mit der Zeit sich ein eigenes kleines Studio aufgebaut und dadurch, dass wir sehr gut verbandelt sind, hat er uns damals angeboten, hey, wenn ihr Lust habt mit eurem Diva Heaven so weit seid und mal was aufnehmen wollt, kommt doch mal vorbei. Ja, und dann habe ich das den Mädels vorgeschlagen, alle haben eingewilligt und dann sind wir also runtergefahren, um unsere erste EP aufzunehmen und wir haben es damals noch so ein bisschen, also für René war es so ein bisschen ein Experiment, weil er hat damals so eine alte Bandmaschine aus den 70ern herumstehen gehabt und wollte mal auf der Bandmaschine was aufnehmen. Und dann haben wir das die Zeit genutzt und haben unsere EP Superslide analog und komplett live auf Bandmaschine aufgenommen. Mhm. Deswegen klingt die EP auch so ganz anders als unser Album jetzt. Mhm. Und das hat uns total Spaß gemacht. War dann klar, okay, wir kamen gut klar. Lass uns doch das Album dort auch wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, Caro, vielleicht kannst du was dazu sagen, was so für dich so die Arbeit mit René auch so ein bisschen ausmacht. Weil das ist ja nun mal ein Freund, ne? Also ich kann natürlich viele lobende Worte finden jetzt an der Stelle.
Also ich finde vor allem, also René ist halt sehr, sehr ruhig, sagen wir sehr geduldig mit uns, das finde ich gut. Gleichzeitig man merkt halt, dass er einfach Ahnung hat von dem, was er macht. Er kommt halt irgendwie, weiß, wie wir wollen, dass es klingt. Er hat Ideen, die gut sind oder wo vielleicht auch mal was abgelehnt wird. Er ist auch ein bisschen eine kleine Diva.
Ja.
Und aber vor allem, glaube ich, ich war halt zum Beispiel damals sehr aufgeregt. Also es ist das erste Mal eine Band und dann auch noch ins Studio und René hat das direkt komplett genommen. Also das so, dass man das Gefühl hat, man muss das jetzt alles super schnell abliefern und man hat voll den Druck und so. Also natürlich muss man das abliefern, aber halt nicht so angespannt, wie ich das dachte. Das kann er einem halt nehmen, die ganze Aufregung, finde ich. Und ja, ich habe das Gefühl, er macht sich da immer einen ganz guten Plan, was irgendwie erreicht werden soll. Er ist halt auch nicht, also er ist halt auch, er weiß halt ganz genau, glaube ich, was er am Ende haben will. Und dann oft, wenn er da, ach komm, das passt doch schon, das ist doch, dann, nee, das reicht noch nicht. Und dann musst du halt nochmal, also vor allem Cat musste, glaube ich, halt im Gesang dann oft leiden. Aber so, wo man halt eigentlich denkt, so, ey, Mensch, ist doch schon super, dann merkt er, nee, das kann doch geiler sein. Also er hört einfach, das ist schon gut, aber das geht besser.
Das heißt, er war ruhig, hat euch aber auch so ein bisschen zum Besten gepusht.
Total, ja. Und ist auch dabei super kreativ und hat gute Einfälle. Er ist halt so wirklich der Inbegriff so eines Künstlers, wie ich mir das so vorstelle. Manchmal nervig auch und eine Diva und dabei gleichzeitig super einfühlsam und emotional und künstlerisch voll on top of things. Und vor allen Dingen ist ja auch wichtig, dass das Vertrauensverhältnis stimmt. Also ich finde, das ist eine sehr intime Situation. Man geht da wirklich bis an seine Grenzen auch, an die eigenen Grenzen. Und es ist gut, wenn man dann eine Person hat, wo man sich da auch so ein bisschen fallen lassen kann und der man sich sozusagen auch ein bisschen offenbaren kann. Mhm. Weil sobald man da irgendwie Barrieren aufbaut einer Person gegenüber, kann man, glaube ich, so ein Album auch nicht richtig gut authentisch einspielen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, warum wir auch mit René aufnehmen.
Gut, dass ihr das noch gesagt habt. Das wollte ich nämlich noch nachtragen, dass auch Männer Divas sein können.
Absolut.
Das war jetzt nämlich noch wichtig zu erwähnen, weil es ist ja keine rein weibliche Sache. Du hast jetzt gesagt, du hast in Hessen studiert und kommst da irgendwie auch her. Das heißt, theoretisch hättest du auch auf Hessisch die Texte machen können oder generell habt ihr keine deutschen Texte. Grunge und Deutsch passt so gar nicht, ne? Ich glaube, da gibt es auch kein Beispiel, oder?
Gibt's. Ich kannte ein paar tatsächlich aus Hessen Bands.
Ja gut, die sind vielleicht auch in Hessen geblieben, die Bands, ja. Für immer.
Ich will das nicht so sagen, aber es war tatsächlich so, ja. Es geht vielleicht, aber ich muss auch sagen, Deutsch ist echt scheiße zu singen auf, also um es mal ehrlich zu sagen, es ist nicht keine besonders schöne Singsprache und es klingt immer so, es lässt sich nicht so gut ausdrücken in Deutsch. Also manchmal wünsche ich mir, dass wir Deutsch singen würden, weil ich dann vielleicht den ein oder anderen Text noch ein bisschen pointierter so formulieren könnte, wie ich mir das vorgestellt habe, weil nun mal Englisch ja auch nicht meine Muttersprache ist, aber am Ende klingt das Englische einfach viel melodiöser und das irgendwie, es gibt, glaube ich, einen Grund, warum es nicht so viele deutschsprachige Grunge-Bands gibt.
Lass mal jetzt ein bisschen in die Songs konkret reingehen. Also gleich der Opener, Podface. Erstmal ist es ein hammermäßiger Opener. Wenn du anfängst zu singen, ist sofort, da ging mir sofort das Herz auf und ich wusste sofort, ich werde dieses Album lieben. Ich fand es einfach so geil, wie du gleich am Anfang so schreist. Total genialer Opener. Da singt ihr ja quasi davon, dass alle Menschen, die um euch herum sind, irgendwie zerstört sind und am liebsten will man eigentlich nur noch die Tage hinter sich bringen und möglichst viel Spaß haben und abgammeln. Also wollen würde man das ja schon, aber man macht es ja dann doch nicht und keine Ahnung, gliedert sich in dem Scheiß namens System ein. Ordnet ihr euch mehr unter oder überwiegen die Momente, in denen ihr sagt, ach komm, lass laufen, jetzt Party angesagt?
Ja, ich glaube, der Text ist so ein bisschen doppeldeutig und es ist witzig, wie wie man auf den Text reagieren kann und auf den Song und was man auch damit assoziiert, weil als ich den Text geschrieben habe, war es so ein bisschen, also man kann es so verstehen, dass es sozusagen ein bisschen wie so ein Zeigefinger ist auf andere, die alle so irgendwie fettig und wasted sind, was nicht stimmt. Also so ist das auch irgendwie nicht gemeint. Auf der anderen Seite würden wir auch nicht sagen, dass wir 100%, also jetzt für mich gesprochen, 100% das sind, was wir da besingen in diesem Text. Es ist, glaube ich, eher so ein bisschen, dass man wahrnimmt, wie wie sich auch gerade so unsere Generation oder auch also viele Leute irgendwie verhalten und gleichzeitig aber auch Teil davon ist. Also man nimmt es irgendwie beobachtend wahr und ist gleichzeitig aber auch mittendrin. Und es ist eher so eine, ja, sag ich mal, Lagebeschreibung und sehr doppeldeutig und man kann da viel rein interpretieren. Also ich für meinen Teil lass gerne auch mal laufen und gehen und bin nicht gehen und bin aber auch gleichzeitig auch, kann ich das genaue Gegenteil sein. Wenn, glaube ich, ohne was vorwegzunehmen, ich weiß nicht, wie Caro das sieht, aber wenn ich jetzt meine Bandkolleginnen fragen würde, beschreib mal Cat, dann würden sie, glaube ich, nicht sagen, dass Cat irgendwie das Party-Animal Nummer 1 ist.
Party-Crusher.
Oder Caro?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Cat ist vernünftig Spice. Also Cat weiß meistens, wann Schluss ist und wenn sie es nicht weiß, dann ist sie aber zu Hause und macht's dort, wo ja, wo der Weg ins Bett nicht weit ist, sagen wir so.
Aber so kann man sagen, ich fand auch ziemlich schön, ich glaube, das warst sogar du, Caro, die in dem Video zu... Ja, das war sogar der Song. Da seid ihr irgendwie durch Berlin gelaufen und da stand irgendwo, ich glaube, es stand Saufen macht Spaß.
Und ja, das ist ein Sticker von dem anderen Kollektiv, in dem ich mal aktiv war. Saufen schmeckt.
Genau, und man kann an deinen Lippen ablesen, wie du sagst, ja, ist ja auch so.
Ja, das stimmt doch auch.
Ja,
also ich meine, sonst würde man ja nicht so oft einen Kater haben, wenn es nicht schmecken würde, oder?
Stimmt.
Also dann würde man ja sagen, voll eklig, nee, mache ich nicht mehr. Aber es scheint ja vielen, vielen Leuten einfach mindestens Freitag und Samstag immer ziemlich gut zu schmecken.
Heute ist natürlich Freitag oder Samstag, ist ja vollkommen klar. Deswegen klar. Ist ja klar.
Genau.
Gehen wir doch mal zum nächsten Song, zu Bitter Lollipop, wo ihr das ein bisschen aufwendige Video gedreht habt, in dem ihr quasi verdeutlicht, dass jeder ja mindestens zwei Seiten hat. Ihr habt jetzt zwei Seiten davon gezeigt. Vielleicht erstmal eine andere Frage dazu, die mir jetzt spontan einfällt, zu Bitter Lollipop. Was snackt ihr lieber, süß oder salzig?
Doch, süß ist schon lecker. Nee, süß.
Okay. Süß ist schon lecker. Du bist süß.
Wobei im schlimmsten Fall kommt man ja in diesen Kreislauf, ne? Und dann denkt man, jetzt ein Eis und dann ein bisschen Chips und dann gleich danach vielleicht noch ein bisschen Schokolade. Das ist natürlich ganz schlimm. Also
I feel you. Ja.
Ihr habt da jetzt so zwei Seiten gezeigt. Jetzt könnte man sagen, okay, das eine ist das bisschen so übertrieben feminine und so super süße und allem entsprechen wollen und grinsen und das andere ist es ein bisschen harte. Aber was sind so zwei Seiten von euch, die ihr jetzt so hier in so einem Interview preisgeben könnt, wo ihr sagt, okay, die sind super gegensätzlich. Auf der einen Seite mag ich das und auf der anderen das.
Das ist schwierig.
Also ich glaube, ich habe das bei mir vielleicht schon eben so angesprochen. Es gibt einen Unterschied schon zwischen zum Beispiel meiner Bühnenpersönlichkeit und meiner sonstigen Persönlichkeit. Diese Persönlichkeiten schließen sich nicht gegenseitig aus. Und es ist immer noch eine und dieselbe Person und da ist auch nichts gespielt oder so. Aber ich würde sagen, dass ich eigentlich, obwohl ich vielleicht oft nicht so wirke, schon eher auch eine introvertiertere Person oder sag ich mal eine Person bin, die sehr auch oft bedacht ist und der die auch sich auch gerne rot wird und die auch gerne mal schüchtern ist und der auch Sachen peinlich sind und gleichzeitig gibt's mit Diva Heaven diese andere Persönlichkeit, die so ziemlich outgoing und cool ist und das ist gar nicht gespielt, das kommt automatisch und das ist wirklich eine extrem witzige Sache, die ich jetzt so im Laufe dieser Bandzeit, die letzten 4 Jahre feststelle, dass es anscheinend da viele Persönlichkeiten gibt, die an der einen oder anderen Stelle rauskommen und Diva Heaven gibt mir da in der Hinsicht sehr viel, viel von dem zu zeigen, was ich sonst vielleicht im Alltag nicht so zeigen kann, weil ich da nicht über meinen Schatten springen kann. Das würde ich sagen, ist so etwas, was nicht super gegensätzlich ist, aber schon doch auch sich unterscheidet, ja.
Mhm. Ohne über meine Persönlichkeit zu analytisch zu werden, was hier nicht gehört. Aber das,
okay, ja,
ist nämlich quasi eigentlich, nee, also, weil ich bin da gegensätzlich, aber was ich hier sagen kann zum Beispiel ist, dass es bei mir nämlich eigentlich genau andersrum ist. Ich bin halt eigentlich sonst sehr extrovertiert und oft peinlich und laut und kann richtig gute Headbangs und auch, ja, ich auf der Bühne nämlich dann nicht. Ich bin dann nämlich, ich bewundere das immer dann so, dass übelst abgehen kann und ich denke dann immer, nee, jetzt bloß nicht verspielen, jetzt bleib mal schön stehen. Und dann bin ich sonst immer die Füße und schubst dich um auf dem Konzert, aber auf der Bühne bewege ich mich in so einem Radius, der einen Schritt nach links, einer nach rechts, einer nach vorne und einer nach hinten ist.
Das ist ja total witzig, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon öfter gesagt bekommen habt, wenn man jetzt euch gar nicht kennt und man sieht ein Interview und dann hört man dich, Caro, reden, dann denkt man, das ist auf jeden Fall die Sängerin, weil du so ein bisschen eine kratzige Stimme hast. Und dann schaut man sich ein Video an und denkt, nee, noch viel besser. Eine andere von denen ist die Sängerin. Das ist ja noch viel cooler.
Überraschung. Also,
ja, ich finde es immer total cool, wenn es anders ist, als man es erwartet hat. Also anders als.
Das liebe ich.
Also ja, offensichtlich aber ist so, ne?
Wir haben alle drei Knötchen auf unseren Stimmbändern. Also. Ja. Eigentlich.
Ich glaube, das Schwierigste an dem Videodreh war wahrscheinlich die ganze Zeit so echt total übertrieben zu grinsen, oder?
Ja, voll Muskelkater gehabt danach, also so Gesichtsmuskelkater, total. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber immer, wenn ich das Video gucke, grinse ich so blöd immer noch mit. Ich merke dann, wenn ich das Video mir angeguckt habe, habe ich auch wieder so einen ähnlichen Lachmuskelkater irgendwie, weil man so dämlich mitgrinst irgendwie.
Ja, das geht automatisch. Mir auch so.
Habt ihr denn die Idee für das Video komplett alleine entwickelt und auch alles alleine umgesetzt oder habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, jemand engagiert?
Wir haben das nicht alleine gemacht. Wir waren sogar, also wir wussten, wir wollen das mit Milan machen und wir hatten so ein paar Ideen, aber die waren nicht so gut umsetzbar und eigentlich waren wir so ein bisschen lost in dieser ganzen Geschichte, weil wir haben das ja auch noch nie gemacht, uns irgendwie da was zu überlegen, ein Konzept und so. Mhm. Und das wollte alles nicht so richtig hinhauen und irgendwie war nicht so richtig schlüssig. Und dann haben wir Irem angeheuert, eine Freundin von uns. Und die hat sich das dann, ja, Irem Schwarz, die hat sich das dann überlegt. Und kam dann so um die Ecke und hat gesagt, ey, passt mal auf, wir haben auch nur einen Tag, ist ja alles ganz nett, was ihr euch überlegt habt, aber so wird das nichts werden. Und dann hat sie sich das so gedacht und hat gesagt, wenn ich den Song höre, dann kommt mir gleich so und sowas in den Sinn, was es ja auch irgendwie ausdrücken wollen. Das hat uns, glaube ich, ziemlich beeindruckt, dass sie da so schnell auch den richtigen Riecher gefunden hat. Und dann haben wir das so gemacht, also nach ihrer Idee.
Das ist ein richtig gutes Video. Und ihr habt ja, wenn ich das jetzt so überblicke, ihr habt ja auch durchweg, also ich habe wirklich nirgendwo gelesen, oh, ist okay, ist Album, sondern wirklich immer eindeutig, okay, das ist richtig gut, das bewerten wir. Was steht denn in Rolling Stone? Der kam hier schon öfter schlecht weg.
Ich habe es mir ausgedruckt und in den Glitzerrahmen an die Wand gehangen. Die haben uns auf jeden Fall, die fanden es nicht gut.
Okay.
Das war doch das Einzige, was ich gelesen habe bisher irgendwie. Also tatsächlich sind die Kritiken echt gut und das ist wahnsinnig für uns und wir hätten damit überhaupt nicht gerechnet. Und der Rolling Stone hat sowas geschrieben wie, also überhaupt, dass wir da überhaupt erwähnt wurden, fanden wir schon herrlich. Und dann wurde irgendwas geschrieben von wegen, wenn man nicht wüsste, dass die Mädels das total ernst meinen, könnte man es auch für einen schlechten Scherz halten oder so.
Okay.
Und das fanden wir lustig.
Ich finde ja, schlechte Kritik gehört oder Leute, ist ja logisch, dass es auch wem nicht gefällt. Und ich finde, das muss man aber auch mal abkriegen. Man kann ja jetzt nicht immer nur irgendwie Honig ums Maul geschmiert bekommen.
Genau.
Das ist natürlich schön, aber es gehört doch dazu.
Ja, eben. Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn es dann sowas noch ist, dann kann man da wirklich drüber lachen. Also wenn es sich anklingt, so man weiß nicht, ist es ein Joke oder nicht, dann ist es ja noch. Also wenn die jetzt schreiben würden, keine Ahnung, also man kann froh sein, dass die Instrumente richtig rumhalten, dann wäre es jetzt schon ein bisschen unangenehm, aber so. Fanden sie es wahrscheinlich zu stilecht, keine Ahnung, wer weiß.
Ja, wir fühlen uns geehrt, hallo an das Rolling Stone an der Stelle.
Wenigstens haben sie Girl Noisy erwähnt.
Genau.
Kam nämlich auch in einem Satz drin vor, also ey, auch ich meine auch schlechte Werbung ist Werbung, zieht doch auch.
So sieht's aus.
Ihr habt noch einen Song, der heißt Everything Sucks und der befasst sich quasi so mit den Ansprüchen, die man so ans Leben hat und wo man merkt, nee, scheiße, ist alles ganz anders. Wie gesagt, ihre Atari war vor kurzem im Interview und ich fand es total cool. Sie hat gesagt, also ich habe sie irgendwie gefragt, ich habe sie darauf angesprochen, genau, dass sie in einem anderen Interview vor 10 Jahren mal gesagt hat, auf die Frage, ob sie glücklich ist, sie ist froh über jeden Tag, an dem sie nicht unglücklich ist. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, dann sagte sie, was maß ich mir denn an, den Anspruch zu haben? Ich bin ja nur einer von hier so ein paar Millionen. Wieso soll ich denn denken, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, glücklich sein dürfte? Was bilde ich mir denn ein so? Und ihr singt, oder Cat singt natürlich in dem Song auch, so quasi, es gibt Höhen und Tiefen und dazwischen ist das Leben. Könnt ihr diese Momente dazwischen, also dieses Leben, gut aushalten? Oder wie ist so eure Einstellung zum Anspruch, glücklich zu sein? Wir haben das vorhin ja schon mal kurz angeschnitten mit dem Titel Stress.
Da nehme ich noch einen Schluck Rosé, bevor ich das beantworte.
Trinkst du den pur?
Danger Spice trinkt den Rosé pur.
Danger Spice ist heute ganz gefährlich unterwegs und trinkt den Rosé pur. Jetzt ist er aber leer. Okay. Genau, richtig zu dieser Frage. Ich glaube, der Song beschreibt ganz gut, wie ich, also mein Verhältnis zum Glücklichsein, denn man macht sich ja gerne da sehr falsche Vorstellungen von, also was Glücklichsein bedeutet. Und ich erinnere mich an sehr, sehr viele Stationen in meinem Leben. Ich habe das vorhin, glaube ich, schon mal kurz angerissen, wo man denkt, okay, wenn man das und das jetzt geschafft hat, dann ist man richtig zufrieden und alles ist super und alles ist geil. Und ich habe einfach immer wieder gemerkt, nein, das stimmt nicht. Also dieses, was man glaubt, was einen glücklich und zufrieden macht, das ist meistens, ist das nicht so. Und das ist immer nur so ein Platzhalter für irgendwas Neues, was man sich dann ausdenkt, was man dann gerne vielleicht hätte oder machen würde und so. Ich habe zum Beispiel gedacht, wenn ich es mal schaffe, irgendwie eine geile Band zu haben, dann kann mir nichts mehr irgendwas anhaben, dann oder niemand mehr was anhaben. Dann bin ich richtig, richtig, also dann über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Und was natürlich absoluter Quatsch ist. Und dieser Song Everything Sucks besagt irgendwie genau das. Am Ende ist ziemlich vieles ziemlich scheiße, aber am Ende ist es auch irgendwie alright. Es ist genau das, was ich da singe, meine ich auch so. In der Mitte zwischen all diesen Dingen, gut und schlecht, ist irgendwie das Leben. Und dieses Glücklichsein ist echt so eine unerreichbare Sache, die vielleicht auch gar nicht erstrebenswert ist, weil wie kann man glücklich sein, wenn es nicht auch die andere Seite gibt? Deswegen finde ich es schön, diese Höhen und Tiefen im Leben mitzunehmen, auch wenn die Tiefen manchmal schwer auszuhalten sind, um genau daraus irgendwie dann auch kreative Energie ziehen zu können, ohne jetzt so schwurbelig zu werden, aber...
Willst du auch noch was dazu sagen, Caro, von wegen aushalten vom Leben, von den Momenten zwischen Höhen und Tiefen, called Leben?
Ja, ich sehe das eigentlich auch so wie Cat. Ich meine, irgendwie in dem Moment, wo man eher Tiefen hat und irgendwie alles gerade nicht so rosig ist, da muss ich halt zugeben, da denke ich meistens nicht so. Also da ist es ja dann nicht, dass man sagt, ah, und jetzt, weil ich das erlebe, werde ich auch wieder umso schönere Phasen haben, das ja nicht. Aber wenn man das nüchtern versucht, von außen zu betrachten, dann ist es ja schon so. Wie langweilig wäre es, einfach ein Leben nur mit Ups, denke ich mir. Ich glaube, das ist manchmal schwierig auszuhalten, aber am Ende, ja, ist alles okay.
Genau.
Oder wird schon okay sein.
Ihr habt einen Song, der ist ziemlich konkret, und zwar geht's da um Head-on Collision. Ich würde sagen, dass der Song sich definitiv, oder dass ihr den wahrscheinlich während der Black Lives Matters Phase, ich nenne es jetzt direkt bewusst Phase, weil es war leider eine Phase, dass ihr den da geschrieben, aufgenommen, erfunden, wie auch immer habt. Ist das richtig?
Du meinst White Swamp, oder?
Genau, den meine ich.
Ach so, weil du gerade Head on Collision sagtest, ne?
Ja, das war auch falsch.
Aber beides ist ja richtig. Also die beide Songs sind in der Ära entstanden. Head on Collision ist da eher so ein bisschen so auf Trump, was heißt ein bisschen, ist bezieht sich auf Trump und diese ganze Trump-Ära, in der Zeit ist der entstanden und in der Zeit flammte dann ja jetzt auch die Black Lives Matter Bewegung wieder auf. Ist ja nicht so, dass es die jetzt erst gibt, seitdem da ein Mensch erschossen wurde, ein schwarzer Mensch, sondern da gibt es ja immer Bewegungen, die irgendwie aktiv sind. Aber es war natürlich jetzt gerade wieder präsent dann dadurch und präsenter in den Medien. Und ja, genau, also darum geht's. Und wenn ich jetzt für mich spreche, in mir so extrem starke Gefühle aus und so einen Hass auf diese Menschen, die ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich so für was Besseres halten kann, dass man andere Menschen degradiert zum Menschen zweiten Grades und dann zu solchen Mitteln greift und am Ende irgendwie der Hass so groß ist, dass man sogar für jemand anderen das Leben nehmen kann. Und das löst in mir wirklich starke Gefühle aus. Und der Song geht da genau darum. Ja. Ist halt auch ein sehr politisches Album.
Ja, definitiv, definitiv. Es gibt auch ein paar Songs, oder ich würde jetzt mal sagen, zumindest einen, über den vielleicht auch gleich nochmal sprechen, der da so ein ganz kleines bisschen aus dem Rahmen fällt. Wenn wir jetzt noch mal so ganz kurz bei dem Thema bleiben, ohne jetzt zu politisch zu werden, jetzt mal Stichwort Trump und Stichwort, was da passiert ist. Ich fand, was ganz wesentlich, Caro, du hast es in dem Interview gesagt, das ihr mit Kolossus Dicht gemacht habt. Und zwar hast du gesagt, so nach dem Motto, jetzt ist Trump zwar nicht mehr da, aber irgendwie ist auch nicht geiler. Und das finde ich ist eigentlich so, das sind so die bittersten Momente, wenn man irgendwie merkt, ja, jetzt konnte man sich eigentlich ganz lange auf den konzentrieren und natürlich ist es gut, dass er weg ist und es ist auch sicherlich einiges auf einem besseren Weg, aber gelöst ist nichts, ne?
Ja, also ich meine, viele sitzen so tief, das ist halt nicht damit getan, dass man jemanden auswechselt oder ja. Das ist leider so und das stimmt schon, das ist ganz schön bitter auf jeden Fall. Und das sind vielleicht auch eher so Tiefen im Leben, die ich irgendwie für mich persönlich schwierig finde, dann zu überwinden, wo wir gerade bei der Frage waren, weil das halt irgendwie dann, ja, wird das überhaupt jemals überwunden werden? Das sind ja so Sachen, die man auch nicht selber in der Hand hat, die man ja nicht selber ändern kann.
Ja, wo das Kleine einfach dann auch vielleicht ein bisschen, ja, nicht sinnlos, aber nicht so wirkungsvoll ist, wie man sich das eigentlich denkt. Ich fand es damals, also ihr wohnt ja in Berlin und ich wohne jetzt nicht in Berlin und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass diese Phase, als das alle plötzlich ganz schlimm fanden, dass die größtenteils in Social Media stattgefunden hat. Und das Ganze ist ja dann quasi der Höhepunkt war ja so eine große Demo und die größtenteils in Berlin war und so. Und auf einmal war das irgendwie plötzlich wieder alles so, ich will nicht sagen verpufft. Es gab dann so eine kurze Diskussion über gewisse Bücher und lest doch mal das. Und dann gab es wieder so ein paar Fauxpas und so mit irgendwelchen Talkshows, wo Leute irgendwie dummes Zeug geredet haben. Von wegen, ich bin mal einmal an Fasching, bin ich auch mal einmal als James Brown gegangen. Boah, und sich denkt, oh, ganz schlecht. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, dass man merkt, dass sich nichts ändert, ne? Dass es dann irgendwie doch wieder so abschwächt. Oder würdet ihr sagen, es hat sich irgendwas geändert?
Ich glaube, es ändert sich immer was. Also mit jeder Aktion und mit allem, was irgendwie passiert, ändert sich irgendetwas. Und es führt schon zu Veränderungen. Das glaube ich wirklich. Ich will da auch dran glauben, weil sonst wären alle unsere Bemühungen irgendwie für die Katz. Dennoch sind es kleine Mikroveränderungen und ich glaube, es wird in kleinen Schritten passieren. Veränderung passiert leider irgendwie in kleinen Schritten und alles, was dazu beiträgt, die Leute vielleicht in eine gute Richtung zu kriegen, die Gesellschaft, das ist alles gut. Natürlich geht uns das zu langsam und natürlich würde man sich wünschen, dass da jetzt ganz schnell viel passiert und es gibt auch viele Bereiche, in denen man auch mit anderen Maßnahmen auch schneller etwas erreichen könnte, aber ich finde, man darf da nicht so einen Pessimismus entwickeln und zu sagen, das bringt alles nichts, weil all diese kleinen Schritte, die man geht, sind am Ende auch extrem wichtig und führen im besten Falle auch irgendwann zu einer groß angelegten Veränderung. Glaub da jetzt einfach mal dran. Ich halte mich daran fest.
Hope Spice, ne?
Hope Spice.
Kit ist so viele verschiedene Spices.
Ich habe vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also der eine Song, der so ist, eigentlich ist es ein Liebeslied. Topped with Cheese heißt der. Muss auch mal sein zwischendrin, ne?
Ja, und am Ende passt er auch eigentlich gut ins Konzept, weil Stress oder Stress ist ja nicht immer nur irgendwie alles politisch und alles irgendwie, wir hauen jetzt raus, sondern am Ende ist es auch einfach mal irgendwie durchdrehen. Und dieser Song ist ganz klar irgendwie so angelegt, dass wir da einfach uns gehen haben lassen. Also er klingt ja auch kürzer, punkiger als der Rest, einfacher. Der Text ist totaler Mumpitz irgendwie auf den ersten Blick. Am Ende ist es einfach ein Punk-Song mitten auf dieser Platte, die dann doch ein bisschen anders klingt als dieser Song. Aber und ich will das gar nicht so hochtrabend erklären, aber am Ende ist es doch so ein bisschen dieses Durchdrehen. Wenn man schon einen zu viel hat, irgendwie im Sinne von Stresslevel und dann einfach nur noch Flimmern vor den Augen hat. So ungefähr ist Top with Cheese, würde ich sagen.
Du hast jetzt eben gesagt, es wirkt so ein bisschen, als ob es Nonsens wäre. Diese Meerschweinchen-Zeile, gibt es dazu einen tieferen Sinn oder habe ich ihn noch nicht gerafft oder?
Ich wünschte, ich könnte jetzt was Hochtrabendes sagen, aber nein, es hat keinen tieferen Sinn. Es ist tatsächlich auch ein bisschen Nonsens und es hat mir auch Spaß gemacht, das so zu schreiben und dann auch so ein bisschen mal gehen zu lassen zum Ende der Platte hin, zumindest für diesen einen Moment. Ja, nein, kein tieferer Sinn.
Okay, gut. Du könntest dir noch einen überlegen, um zukünftige Interviewfragen dann zu kontern mit. Kennst du nicht die Meersch Kennst du es nicht mit Meerschweinchen, mit dem Schwanz? Dass die das nicht wissen? Trotzdem einen haben? Irgendwie sowas. Ihr
Wir können
hattet.
natürlich auch jetzt so einen Rumor in die Welt setzen
Ja,
und
genau.
aber naja, da sprechen wir später nochmal drüber. Vielleicht fällt uns sowas ein.
Ihr habt jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass ihr Teil des Kollektivs Girl Noisy seid. Ein feministisches Netzwerk. Da können sich voll viele, die nichts mit Feminismus am Hut haben, gar nichts drunter vorstellen. Könnt ihr mal erklären, mit welchen Leuten habt ihr euch da zusammengeschlossen und was macht ihr da genau?
Also, wir haben uns zusammengeschlossen mit befreundeten Bands, die da heißen Abterra, Riot Spears, Isoscope und Chlor. Habe ich jemanden vergessen? Cat? Also, wir sind
Ich glaube,
natürlich auch
nein, nein, ich glaube,
involviert.
nein.
Und wir treffen uns dann, wenn nicht Corona ist, an einem Ort, wo wir dann jammen und wo wir Frauensternchen, also zum Jam einladen, um sich auszuprobieren und zu vernetzen und ja, einfach ja, sich auszutauschen. Und das machen wir, weil wir das kennen. Also ich habe mich ja auch lange nicht getraut, also mein Instrument so zu spielen, wie ich es heute mache und habe mich irgendwie oft halt ja nicht gut genug dafür gefühlt und das ist einfach sehr schade, weil da auch viel Talent flöten geht und ich denke oder wir haben jetzt auch mitbekommen, dass wir da nicht die einzigen sind, denen das mal so ging und deswegen wollen wir das machen, um zu motivieren und ja, einfach zu sagen, ey, mach doch mal, probier doch mal oder wenn du schon eine Band hast dann und irgendwie nicht weißt, wie du jetzt weitermachst oder wo du vielleicht deine Platte aufnimmst oder falls du Bandfotos machen willst, dann haben wir hier vielleicht Abhilfe für dich. Einfach ein Netzwerk schaffen.
Denkst du,
Ja,
dass das,
genau.
denkt ihr, dass das die erste Hürde ist, dass sich Frauen, Sternchen, wie du gerade gesagt hast, nicht trauen, einfach in eine Band einzusteigen?
Ja, absolut. Also, wir haben halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass es jetzt nicht nur uns so geht, dass es auch eben anderen so geht. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, sag ich mal, so in der und unter Frauen, nicht binären Personen, also so die Personen, die so eher unterrepräsentiert sind, so auch in der Musikwelt, dass es da wirklich an Vorbildern auch fehlt. Und dass dann oft wirklich die Hürde umso größer ist. Also ich meine, man stelle sich vor, man ist irgendwie so ein Teenager-Boy und dein Kumpel spielt Schlagzeug, dein anderer Kumpel spielt Bass und irgendwie ist es klar, alle Bands, die es da draußen gibt, die man so hört, da sind alle, die sind alle voll mit Jungs und dann machen wir doch auch mal sowas. Da gehen wir mal in den Proberaum und legen los. Wenn du allerdings irgendwie so ein Teenager-Mädel bist oder jetzt nicht aufs Alter bezogen, aber sag ich mal, wenn du so in dem Alter vielleicht anfängst und dich mal umguckst, da findest du halt keine andere Schlagzeugerin oder findest du vielleicht schon, aber musst ganz, ganz lange suchen. Und es ist überhaupt gar nicht angesagt, dass Mädels da so vermehrt irgendwie auf irgendwelchen Bühnen stehen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil man dann immer irgendwie das Gefühl hat, wenn man dann doch irgendwie versucht, was zu machen, dass man vielleicht so ein bisschen wie so ein Alien ist und nicht so ganz so dazugehört und dementsprechend vielleicht auch nicht unbedingt Selbstvertrauen entwickelt und auch nicht die nötige Praxis, um später vielleicht auch mal richtig, also wirklich selbstbewusst an die Sache ranzugehen und dann auch ja sein Talent zeigen zu können und loszulegen und dann auch besser zu werden. Ja, also wenn man nicht übt und immer nur im stillen Kämmerlein spielt, weil man sich nicht traut, dann passiert da halt auch nicht so viel. Und das ist war uns halt wichtig, dass man den Frauen, nicht binären Personen so hier in Berlin und mittlerweile auch darüber hinaus zeigt, hey, euch geht's nicht alleine so, uns ging es auch so oder geht es auch so, traut euch einfach und hier habt ihr jetzt einen Raum und eine Bühne, wo ihr euch ausprobieren könnt, ohne dass ihr hier irgendwie bewertet werdet oder ohne dass ihr was abliefern müsst. Ihr könnt einfach hier eure Erfahrungen machen. Und auch bei uns sind natürlich auch nicht nur Frauen, die das erste Mal auf der Bühne stehen. Es sind natürlich auch sehr, sehr viele sehr gute Musikerinnen dabei, die einfach irgendwie andere Frauen zum Jam suchen. Also das muss man ja auch immer noch dazu sagen. Es sind ja nicht immer alles Anfängerinnen, die sich nicht trauen, sondern auch Leute, die andere Leute zum Musikmachen suchen. Ja, und wie Caro schon sagt, da versuchen wir halt zu vernetzen.
Melden die sich bei euch oder sucht ihr die aktiv und fordert die aktiv auf, zu euch zu kommen?
Das hat sich ziemlich natürlich so ergeben irgendwie. Also dadurch, dass unser Kollektiv von mehreren Bands, weiblich besetzten Bands gegründet wurde, haben die schon mal allein ihre Freundeskreise mitgebracht und andere Freundinnen mitgebracht. Dann hat sich herausgestellt, dass das irgendwie so über Mundpropaganda, so wurde das dann nach außen getragen. Und es hat sich herausgestellt, dass so viele Leute so einen Ort jetzt auch gerade bei uns so für härtere Rockmusik auch gesucht haben und dass das total viele Leute dann irgendwie natürlicherweise so angesprochen hat, ohne dass wir uns da groß bemüht hätten. Und ja, seitdem geht das wirklich wie so ein Schneeball irgendwie von Mund zu Mund so. Und ja, das Netzwerk wird immer größer.
Veranstaltungen sind ja öffentlich und wenn man sich angesprochen fühlt, dann kann man vorbeikommen. Also das geht nicht mit Einladung.
Richtig.
Und man muss dazu auch jetzt nicht in Berlin wohnen, wenn man jetzt denkt, keine Ahnung, ich komme aus Freiburg und irgendwie finde ich es interessant, dann kann man, wenn Corona mal endlich vorbei ist und ihr so eine Veranstaltung macht, einfach da vorbeikommen und sagen und mit euch ins Gespräch kommen.
Bitten darum und das soll auch wirklich nicht exklusiv für unsere super kreative Berlin-Bubble gelten, sondern es soll auch gerade Leute auch ansprechen, die vielleicht nicht so den Zugang irgendwie zu so einer besonderen Kulturszene, wie wir hier in Berlin haben und gerade ich jetzt, die jetzt auch so die Erfahrung gemacht hat, auf dem Dorf eine Gitarre spielendes, singendes Mädchen zu sein irgendwie, weiß ganz besonders, dass es wichtig ist, da irgendwie Anknüpfpunkte zu haben. Und deswegen bemühen wir uns jetzt auch mit dem Kollektiv immer mal auch so die Fühler auszustrecken. Wie kann man sich mit anderen Frauen in anderen Städten auch vernetzen, um da gemeinsam so ein bisschen Synergieeffekt zu erzeugen. Und das soll schon gezielt auch so sein, dass das auch aus Berlin rausgeht. Wobei natürlich unsere Jams irgendwie natürlich in Berlin stattfinden, weil wir ja nun mal hier sind. Genau.
Ich finde es mit dem Proben und besser werden und Übungen kriegen, was du gesagt hast, total interessant, weil ich glaube, dass das wirklich ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil viele sonst schon abgewiesen werden mit, oh nee, du jaulst oder oh, klingt ja furchtbar, nee, lass mal lieber. Das ist so wie diese typischen Sprüche so. Mein Bruder hat das mal zu mir gesagt, er ist 9 Jahre älter und wir haben irgendwie, ich glaube, wir haben irgendwie so Federball oder irgendwie sowas gespielt und ich war halt nicht so gut wie er und er sagte dann zu mir, boah, ich glaube irgendwie, das ist echt so ein Mädchending, Mädchen können einfach kein Federball spielen und ich weiß nicht, oh, ja, dass ich mir dachte, also ich kann es auch wirklich nicht so super gut, aber dass ich mir da dachte so, ja, wird schon stimmen und Mir ist
das
ist auch
halt Quatsch.
Ja, ne? Natürlich ist
also ein Gruß an deinen Bruder, ohne ihn böse zu wollen, ist natürlich Quatsch. Und das wird ja auch vielen Musikerinnen dann nachgesagt.
Ja, eben, genau. Das ist die eine Sache. Und erst darüber kommt man, glaube ich, echt dran, an das Verändern der Hörgewohnheiten. Ich habe letzte Woche Mine interviewt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und in der Vorbereitung zu dem Interview habe ich ganz viele Sachen über sie geguckt und dann habe ich wirklich eins gefunden, ein Interview, das war gar nicht so alt. Da hat sie quasi gesagt, also hat sie ganz offen zugegeben, dass auch sie anfangs Probleme mit weiblichen Stimmen hatte, weil sie einfach gemerkt oder einfach so vorgetimed schon war. Ach nee, ich glaube, wenn es ein Mann singt, klingt es besser. Und dachte dann irgendwann, nee, das ist doch totaler Quatsch. Jetzt hör doch das mal an und sei mal offen dafür. Und ich finde, dass das wirklich ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man einfach das andere gewohnt ist. Man ist es gewohnt, da stehen vier Typen und es ist totaler Bullshit.
Absolut. Und das ist ganz interessant, dass sie das sagt, weil es gibt ja auch dieses dieses Phänomen von Frauen untereinander, wie sie sich untereinander zueinander verhalten. Und da gibt es ja auch oft diesen Effekt, dass man ja dann vielleicht sich das nicht gönnt oder also das gibt es schon und das ist aber nicht, weil irgendwie Frauen halt Frauen sind und besonders zickig sind, sondern weil das ja auch, es ist schon eine Frage, wie wir sozialisiert sind. Und wie du schon sagst, wir sind es überhaupt nicht gewohnt. Wenn wir Frauenstimmen hören, dann hören wir sie irgendwie so im Pop-Bereich und so und da ist das auch alles ganz schön und lieb und nett und toll und irgendwie in einer Rockband finden wir das dann plötzlich verstörend oder wir finden so ganz viele jetzt Zuschreibungen, wie wir das jetzt finden, dafür und nehmen das auseinander ohne Ende. Und ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass man seine Hörgewohnheiten da auch mal ändert und auch irgendwie ein anderes Bild auf Frauen bekommt. Also das ist doch Wahnsinn, dass Frauen dabei sind Frauen so unterschiedlich, alle Menschen sind unterschiedlich und ihnen werden so Attribute zugeschrieben, wo es mir die Haare zu Berge stehen lässt. Ich glaube, man müsste einfach vielleicht auch die Frauen untereinander ein bisschen mehr Solidarität üben und sich öffnen füreinander, um dann auch zu merken, okay, wir sitzen ja auch irgendwie im gleichen Boot und Frauen können genauso wie Männer richtig, richtig Gutes schaffen. Aber ich glaube, es ist wirklich, dauert noch ein bisschen, bis wir uns an einen Punkt bewegen, wo es sich so langsam angleicht, ja.
Ihr leistet auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass sich das hoffentlich bald ändert mit eurem Album, definitiv. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf Erik von Papst zurückkommen, der euer Artwork gemacht hat. Ich finde es nämlich auch sehr, sehr treffend. Zum einen, weil ihr mit diesem Stress spielt, also quasi ja, also wer so viel Zeit hat, sich die Buchstaben aus der Nudelsuppe rauszuholen, der hat, glaube ich, jetzt gerade eine unstressige Phase. Und ich finde es halt total genial, dass ihr mit diesem Rosa spielt. Und wenn man das dann aufklappt, dann sieht man von euch ein super tolles Bild, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ihr das nicht als Bandbild genommen habt, weil das total cool ist.
Können wir nochmal machen.
Ja, das wäre so richtig, wenn man noch Poster herstellen und aufhängen würde, dann wäre das ein grandioses Poster von euch. Wer hatte denn die Idee? Habt ihr das irgendwie outgesourced an ihn oder seid ihr auf ihn zugekommen und habt gesagt, wir hätten gerne was, das diese beiden Sachen aufgreift?
Nee, wir haben schon ein bisschen überlegt, aber wir fanden auf jeden Fall diese Buchstabennudeln super cool und wussten, irgendwas sollte es damit sein. Und da haben wir uns schon so überlegt, ey, das wäre doch eigentlich voll geil, die in so einer super irgendwie, also weil wir so dachten, boah, ey, voll nervig, Buchstabennudeln mit Stäbchen zu essen, voll stressig, ey, verdammt kacke. So, und dann haben wir gedacht, ey, das ist doch geil. Und dann haben wir so ein bisschen weitergesponnen, ja, wussten eigentlich schon, dass wir das vor einem rosa Hintergrund haben wollen. Und wir haben dann, glaube ich, Erik schon auch gut Anweisungen gegeben, weil wir ja wussten, wie es aussehen soll. So viel wird ja da jetzt auch nicht verwurstelt. Also ich meine, das ist halt eine Suppe auf dem Plattencover, ne? Ist ja jetzt nicht super endlos viel, was man da machen muss. Genau, bei Maren, eine Freundin von uns, die die Fotos gemacht hat, Maren Michaelis, bei der haben wir, glaube ich, auch schon auch ein paar Ansagen gegeben, wobei dann natürlich der künstlerische Input von den Leuten, deren Beruf das ist, da auch nicht dazu spielen ist. Aber An sich, glaube ich, waren wir in diesem Fall ziemlich konkret, oder? Wie siehst du das?
Ja, also erstmal große Props an Maren, Michaelis und Erik Heise, denn die beiden haben richtig coole Arbeit gemacht und haben das, Caro schon sagt, genau so umgesetzt, wie wir das uns irgendwie vorgestellt haben. Also Caro hat es ja schon gesagt, wir hatten die Idee dazu, hatten so das Grundgerüst und haben den beiden das irgendwie erklärt. Und sie haben es genau richtig gut so verstanden, wie wir das so im Kopf hatten und genauso umgesetzt. Und wir sind richtig glücklich darüber, dass das so cool gelaufen ist.
Kann man wirklich nur noch mal betonen, es ist ein sehr, sehr schönes, rundes Album. Ich habe da wirklich nichts auszusetzen. Im Gegenteil, ich kann mich nicht erinnern, wann mich ein Debütalbum, das muss man ja eigentlich immer dazu sagen, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Band einfach so für den Hörer, für die HörerInnen aus dem Nichts kommt und man denkt, wow, grandios, da ist einfach alles richtig. Also ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, mal in eure Platte reinzuhören und eure Videos anzuschauen und ja, vielleicht auch mal nach Interviews, nach anderen noch zu stöbern. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch jetzt so ewig lang Zeit genommen habt. Ich habe jetzt richtig viel Weinscholle-Infos und müsste auf die Toilette. Ich würde mal sagen, abschließend, da Mary jetzt nicht dabei ist und ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie fehlt euch so ein bisschen, könnt ihr jetzt noch mal eine Sache an sie rauslassen. Ihr könnt sie noch mal grüßen oder ihr irgendeine Nachricht hinterlassen, falls sie das dann hört.
Ja, hallo Mary, du fehlst uns sehr. Wir haben dich ganz dolle lieb und du bist die beste Schlagzeugerin, die es gibt. Für Diva Heaven.
Ganz genau.